Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ja, wir haben uns bis jetzt heute Morgen Gedanken gemacht über die Bibelhaltung im Lauf der Kirchengeschichte. Das war zehntens und dann elftens die Entstehung und die Geschichte der Bibelkritik. Dann zwölftens Mose als Autor des Pentateuch. Und jetzt kommen wir zu dreizehntens die Bibel und Archäologie. Nun, selbstverständlich können keine archäologischen Funde und alte Inschriften bestätigen, dass die Bibel die Offenbarung des ewigen Gottes ist. Selbstverständlich nicht. Aber solche Funde können bestätigen, dass die Bibel historisch zuverlässig ist. Also sind untergeordnete Argumente zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Die Bibel beglaubigt sich ja selbst. Aber untergeordnete, und sie können dem Skeptiker zeigen, dass es nicht unvernünftig ist, den historischen Bericht in der Bibel grundsätzlich zu vertrauen. Auch wenn man nicht glauben mag, dass es inspiriertes Wort Gottes ist. Aber die Berichte sind grundsätzlich vertrauenswürdig. Wir lesen von Abraham und von seiner Zeit, von Mose und von seiner Zeit, von David und von seiner Zeit. Und so haben wir durch archäologische Funde auch wenn wir nicht an die Bibel glauben, doch Ursache zu glauben, dass die Berichte glaubwürdig sind. Das also ist der alte Orient, so um 2000 herum. Und am östlichen Rand des Mittelmeeres, das kleine Land Israel. Und um 2000, so nach 2000, lebte Abraham. Also das ist die Zeit der Erzväter, grob gesagt. Ja, dieser Mann hat anhand dieses Steines, also ich gehe jetzt nicht darauf ein, die Hieroglyphenschrift entziffern, also die Hieroglyphen entziffert, sodass wir seit Hieroglyphen lesen können durch ihn. Und dieser Mann da, Sir Flinders Petrie, er entdeckte die sogenannte Israel-Stele. Ja, das hier, das ist die Israel-Stele. Und auf der findet man den Namen Israel. Wo man ja sonst denken könnte, das hat es wahrscheinlich gar nicht gegeben, hat man später erfunden, den Namen, aus dem 14. Jahrhundert. Und hier das, was hier unterstrichen ist, das ist in Hieroglyphenschrift Israel geschrieben. Die Hieroglyphen sind ja nicht nur Piktogramme, das auch. Aber die Hieroglyphen stellen auch Silben dar. Und so kann man also mit Hieroglyphen eben schreiben, Israel, ein dreisilbiges Wort. Ja, und hier da ein Verfahren, um Funde zu datieren. Die Technik der Stratigraphie. Also man findet so Hügel in der Landschaft, das ist eine flache Landschaft, und so ein Hügel mitten in der Landschaft mit einer charakteristischen Form. Und wenn man dann dort anfängt zu graben, dann merkt man, aha, da sind lauter Trümmer in Schichten. Da ist eine Stadt gewesen und die ist abgebrannt worden, zerstört worden. Man hat sie wieder aufgebaut und so mehrere Male. Und so wuchs ein kleiner Trümmerhaufen an und steht da so in der Landschaft. Und diese Trümmerhaufen heißen auf Arabisch Tell. Und so liest man dann von solchen Ausgrabungsstätten, die heißen dann Tell, Lakish oder wie auch immer. Und dann konnte man anhand von der Form durch Vergleich vieler solcher Ausgrabungsstätten, und man hatte dann bei einigen dann auch Hinweise zur Zeit, wann es war, und so konnte man anhand der Form, der Linie, also es gibt ganze Handbücher, die genaue Linien nachzeichnen, wie verschiedene Krüge aussehen, und konnte man durch Vergleich konnte man dann herausfinden und auch wo diese Krüge, in welcher Schicht sie lagen, wann diese Stadt zerstört wurde und wann sie ein nächstes Mal zerstört wurde. Und so ist es eine Hilfe zur Datierung, also dieses stratigraphische Verfahren. Hier haben wir die Stadt Khorsabad, natürlich nachgezeichnet, nachdem man die Stadt ausgegraben hatte. So ein Versuch eines Zeichners, das uns zu vergegenwärtigen, wie so eine Stadt ausgesehen haben mag. Nun, warum ist das interessant, diese Stadt Khorsabad? Die liegt hier im oberen, ja, was ist das? Irak, und das war einst Assyrien. Und zu Assyrien schlagen wir jetzt einmal auf Jesaja Kapitel 20, Vers 1. Jesaja Kapitel 20, Vers 1, da steht: In dem Jahr, als der Tartan nach Asdod kam, Asdod eine Philisterstadt, als Sargon, der König von Assyrien, ihn gesandt hatte und er gegen Asdod kämpfte und es einnahm. Nun, Sargon kannte man nicht. Man kannte ihn nur aus dieser Stelle aus Jesaja. Und entsprechend hatte man dann mit einiger Sicherheit sagen können, also mit Überzeugung dann behauptet, Sargon hat es natürlich gar nicht gegeben. Das ist eine Erfindung, ein erfundener Name, eine erfundene Gestalt. 1843 hat ein französischer Archäologe, Paul Botta, in Khorsabad Ausgrabungen geführt. Und dort fand er einen großen Palast. Und Inschriften in Keilschrift. Die Keilschrift ist eine Silbenschrift. Also die assyrisch-babylonische Keilschrift hat etwa 800 Zeichen. Und das ist klar, wenn man Silben hat, dann muss man mehr Zeichen verwenden, als wenn man nur Laute. Wenn man nur Laute, also das Alphabet ist eine Lautschrift. Konsonanten, Laute fürs Lautzeichen für so und so viele Konsonanten und für ein paar Vokale. Dann kommt man so mit 25, 26 Zeichen aus, sehr einfach zu lernen. Keilschrift, da muss man etwa 800 Zeichen beherrschen. Ja, ist klar, wenn du ein Zeichen hast für Bi, ein anderes für Ba, ein anderes für Bo, ein anderes für Bu und nachher hast du auch ein Zeichen für Bip und Bob und Bub und Bab und so weiter. Ja, dann schwillt das ziemlich an, die Zahl der Zeichen, die du kennen musst. Aber das haben Gelehrte dann auch so entziffern vermocht und so konnte man solche Keilschrift, Inschriften lesen. Und das Gute an der Keilschrift ist, man schrieb ja Keilschrift mit einem vorne in Keilform zugespitzten Schreibgerät, ein Stilo. Also, ja. Und der Ton war noch weich. Und dann konnte man den ganz einfach so keilförmig vorne und hat man so einfach diese Keile so in den weichen Ton gedrückt und der wurde dann getrocknet. Und wenn es Inschriften waren, wurden die dann in Stein sogar eingemeißelt. Und gewisse Tontafeln hat man auch gebrannt. Und das Gute ist, die hielten dann über die Jahrtausende unter dem Staub, wo sie verschüttet waren. Und so haben wir also Texte, die uralt sind, 4000 Jahre alt. Und man hat also in Khorsabad hat man Keilschrifttexte gefunden, wo eben der Name Sargon erwähnt wird. In einer Chronik von den Feldzügen Sargons findet sich unter anderem folgender Bericht: Im ersten Jahr meiner Regierung belagerte und zerstörte ich Samaria und verschleppte 27.200 Menschen, die dort lebten. Ziemlich sicher ist die Zahl übertrieben. Die haben ja gerne von den Schreibern ihre Taten natürlich so darstellen lassen, dass sie umso größer aussahen. Aber die Tatsache, dass eben Assyrer Samaria belagerten und zerstörten, das steht in 2. Könige, Kapitel 17. Gut, also so kann uns die Archäologie helfen zu sehen, also die historischen Angaben, die passen. Sie passen. Hier ein Bild von den Ausgrabungen, was man da so fand. Das ist Austin Henry Layard und der hat Ninive ausgegraben. Später wurde die Hauptstadt der Assyrer verlegt, also nicht mehr dort, wo das heutige Khorsabad ist, sondern etwas südlich, weiter unten, Ninive. Und der Palast wurde freigelegt und man konnte auch erkennen, das war einmal alles farbig und so hat man das so zu rekonstruieren versucht. Ja, und jetzt zu diesem Mann da, das ist Robert Koldewey. Also wer im Pergamonmuseum gewesen ist, der hat dort unter anderem aus dieser Stadt, die er ausgrub, Babylon, hier das Ishtar-Tor gesehen, das vordere, das kleinere Ishtar-Tor. Und so sieht es aus im Pergamonmuseum. Und jetzt zu dieser Stadt Nusi. Nun, das sagt uns natürlich nicht viel, aber was ist denn an Nusi so bemerkenswert? Nun, in den Berichten der Erzväter, da finden sich teilweise Begebenheiten, die beschrieben werden, die uns ein wenig befremden, wo wir denken, ja, gibt es denn sowas überhaupt? Ja, wir lesen davon, dass zum Beispiel Sarah, Abrahams Frau, dass sie dem Sarah die Sklavin, die Magd Hagar, gab und sagte, zeuge mit ihr einen Sohn. Ich denke, ja, also, komische Geschichte. Und darüber hat man natürlich die Nase gerümpft sehr lange, weil man dachte, das ist doch richtig erfunden. Da hat man etwas erfunden. Nun hat man eben Nusi ausgegraben, ich zitiere, aus einem Werk geschrieben von einem amerikanischen Gelehrten, der heißt Pfeiffer, Charles Pfeiffer, The Biblical World, A Dictionary of Biblical Archaeology. Und er schreibt zu dieser Stadt Nusi, die man ausgegraben hat, und zu den Texten, die man dort gefunden hat. Für den Bibelleser sind die Tontafeln von Nusi von großem Interesse. Hier, das sind solche Tontafeln. Eben in weichen Lehm, die Zeichen so eingedrückt und nachher wurden diese Tafeln, die wurden hart und unter dem Schutt begraben und die sind heute noch lesbar. Also für den Bibelleser sind die Tontafeln von Nusi von großem Interesse, weil sie eine erstklassige Quelle sind für Informationen über das Leben im nördlichen Mesopotamien. Also eben in diesem sogenannten fruchtbaren Halbmond. Und das war die Heimat der Erzväter auf ihren Wanderungen und bis sie dann in Israel waren. Und sie gehörten zu diesem Kulturraum des alten Orients um 2000 herum. Die Sitten und Werte der Region von Nusi finden einen Widerschein in den biblischen Berichten der Erzväter. Modernem Verständnis ist Sarahs Handeln fremd. Die Abraham drängte sich mit Hagar, einer Sklavin, zu vereinen. Die Tafeln von Nusi zeigen erstaunliche Parallelen. Aus Eheverträgen wird klar, dass keine Ehe zufriedenstellend war, wenn keine Kinder geboren wurden. Die Texte von Nusi weisen eine unfruchtbare Frau an, ihrem Ehegatten eine Sklavin zur Verfügung zu stellen, mit der er Kinder zeugen sollte. Die Bibel berichtet, wie Sarah eine ägyptische Sklavin ihrem Mann Abraham gab. Nun, das rechtfertigt natürlich nicht das Tun Abrahams. Es zeigt einfach, dass er so handelte, wie es halt Sitte war, unter den Leuten, wo sie wohnten. Ja, und das hier, das sind sogenannte Teraphim, Hausgötter. Und wir lesen in der Geschichte von Jakob und seinen Auseinandersetzungen mit Laban und seine zwei Frauen, Rahel und Lea, Töchter Labans, und wie Jakob dann aufbricht und wieder zurückkehrt in seine Heimat. Und wie Rahel, was macht sie, wo sie aufbrechen? Ja, sie stiehlt
die Hausgötter. Nun, die Hausgötter, die, wer die Hausgötter hatte, war der Erbe. Und damit, darum war er so zornig, Laban. Wer die Hausgötter hatte, der hatte sich damit zum Erben deklariert. Nun, Rahel ist ja nicht dort geblieben, sie ist gegangen. Aber sie nahm die Hausgötter mit. Wer weiß, weshalb. Vielleicht wollte sie sich absichern, dass sie wieder zurückkommen kann. Ja, gut, da zu alten Mari sage ich jetzt nichts mehr. Aber hier, das ist interessant. Ugarit im Nordsyrien, eine Hafenstadt, wurde zerstört so um 1400 vor Christus herum. 1930 haben französische Archäologen die Stadt Ugarit ausgegraben. Die Zeit der größten Blüte von 1400 bis 1200, also um 1200 etwa zerstört. Und dort fand man eine große Bibliothek, und das interessiert Archäologen immer am meisten, Texte. Tontafeln in einer semitischen Sprache, die man bisher nicht kannte. Nun ist Ugaritisch ist leicht zu lesen, sehr leicht zu lesen. Ja, wirklich, ist nicht schwer. Denn es ist zwar Keilschrift, aber nicht Silbenschrift, sondern Lautschrift. Hat also so viele Zeichen wie das hebräische Alphabet. Plus, und das ist noch wirklich ein Plus, dann hat es einige Zeichen auch, wo Vokale bezeichnet werden können, was ja die hebräische Schrift nicht tut, auch Arabisch nicht. Also leicht zu lesen. Und so hat man also sehr viele Teiltafeln, Keilschrifttafeln gefunden, auch mehrsprachige Lexika, also Ugaritisch und Assyrisch nebeneinander und Hethitisch so nebeneinander gestellt wurde. Und das zeigt, dass diese Leute wirklich schrieben und auch Forschungen betrieben und auch an solchen Dingen interessiert waren, an Wörterbüchern. Also der ganze Orient war hochgradig alphabetisiert. Und deshalb nehmen wir vernünftigerweise an, dass eben von Anfang an beständig aufgeschrieben wurde, was Israel von Gott empfing und wie Gott das Volk Israel führte und was ihnen dabei widerfuhr. Dass man das eben aufschrieb. Ja, und für Hebräisten, also wer Hebräisch studiert, ist Ugarit darum von großer Bedeutung, weil das Ugaritische dem Hebräischen sehr nahe ist. Also ich habe in Zürich Hebräistik studiert, und dann war immer für Interessierte, in Abständen Lehrveranstaltungen da, wo man einmal ein Semester lang Ugaritisch lesen konnte, ein anderes Semester lang Syrisch, ein anderes Semester lang Assyrisch-Babylonisch. Also ich habe nicht Keilschrift gelernt, ich habe es immer in Umschrift gelesen. Und Ugaritisch war auch einmal ein Semester lang. Und da lasen wir eben auch ugaritische Texte. Und einige Texte sind hochinteressant. Und einige, die geben uns manchmal eine Hilfe, gewisse Dinge zu verstehen, die in den Mosebüchern stehen, wo wir denken, was soll dieses Gebot? Oder dass wir Warnungen verstehen, die in den Mosebüchern stehen. 3. Mose 19, Vers 28. 3. Mose 19, Vers 28. Da steht, Einschnitte wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen. Also sich schneiden. Sollt ihr nicht machen. Und jetzt gibt es einen ugaritischen Text, der besagt, so dann stieg El herab von seinem Thron. El, das ist einfach der semitische Name für Gott. El heißt einfach Gott. Arabisch Ile ist auch das gleiche Wort, Gott. Arabisch Il, Hebräisch El, Ugaritisch El. So dann stieg El herab von seinem Thron, das ist einer der vielen Götter in Ugarit. Aber heißt einfach Gott, Gottheit. Und dann, was tut er? Das Kleid zerschnitt er zu einem Schurz, die Haut zerkratzte er mit einem Stein, Wangen und Bart zerschnitt er mit einem Messer. Das sind heidnische Praktiken. Und 3. Mose 19, 28 sagt, und habt ihr nichts damit zu schaffen? Absonderung, Abgrenzung. Wir haben einen weiteren Beleg dafür, oder einen Beleg dafür, wie es heidnische Sitte, Praxis war, sich zu schneiden. 1. Könige 18. 1. Könige 18, das Gottesurteil auf dem Karmel. Und da lesen wir von den Baalspriestern. Sie rufen zu Baal und Baal antwortet nicht. Und schließlich, was tun sie? 1. Könige 18, 28, sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und mit Lanzen, bis sie Blut an sich vergossen. Und genau solche Handlungen beschreiben ugaritische Texte. Ja, hier haben wir das ugaritische Keilalphabet. Also sind 30 Zeichen, nur 30 Zeichen. Ja, und hier der kananäische Gott Baal, den man auch in Ugarit ausgegraben hat, und es war ein Baalspriester. Baal war eine Hauptfigur in den ugaritischen Mythen. Ja, hier haben wir den Altorientalisten und Archäologen William F. Albright. Und er hat jahrzehntelang Ausgrabungen betrieben, beschrieben, untersucht, kommentiert. Und das Ergebnis alles seines Arbeitens ist folgendermaßen von ihm selbst zusammengefasst. Im Ganzen ist das Bild der Genesis historisch. Und da hat eben die Bibelkritik immer gesagt, das sind erfundene Geschichten. Und das passt ja alles überhaupt nicht dazu, so haben Menschen nie gelebt. Aber man hat inzwischen eben durch alle diese Funde hat man feststellen können, was hier Albright sagt. Im Ganzen ist das Bild in der Genesis historisch. Und es gibt keine Ursache, die allgemeine Zuverlässigkeit der biografischen Details anzuzweifeln. Nun, das heißt nicht, dass er ein Bibelgläubiger war und bekehrt war. Aber er sagt einfach, grundsätzlich glaubwürdig. Und hier, das ist ein israelischer Archäologe, Nelson Glück. Und er sagt rückblickend über die Ergebnisse von über 100 Jahren Archäologie, die man in den Ländern der Bibel, und das heißt eben der ganze Alte Orient, betrieben hat. Keine einzige archäologische Entdeckung hat auch nur einer einzigen faktischen Aussage der Bibel widersprochen. Ja, das war der Mann, der das Gilgamesch-Epos fand, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber hier, das ist ein interessanter Mann, Gabriel Barkai, er ist Israeli, und er hat Ausgrabungen gemacht am Kadesh Hinnom. Also ich kenne den Namen nur von Büchern, einige von euch sind vielleicht schon dort gewesen. Das ist dieser Abhang hinunter zum Richtung Bach Kidron in Jerusalem. Und dort sind Grüfte, dort sind Gräber. Dort am Kadesh heißt Schulter, so ein Abhang, nennt man auch Kadesh. Kadesh Hinnom. Und dort waren Gräber dieser Art. Gräber mit Kopfstützen. Und da muss man sich so vorstellen, hier, das ist eine Kopfstütze und da haben sich, es ist ja immer so, wenn Leute Ausgrabungen betreiben in Israel, dann suchen sie immer Leute, die einmal bereit sind, wochenlang oder wie lange, einen Sommer lang, einfach dabei zu sein und zu buddeln. Ganz sachte Dinge herauszugraben, so frei zu pinseln und dann die Archäologen, die kommen dann und schauen sich das an. Und das waren solche Freiwillige und die legten sich einmal dahin, so wie man Tote dort hinlegte. Ja, und was hat er dort gefunden? Dort hat er gefunden einen Silberstreifen, der war gerollt. Und man merkt auch, ein bisschen brüchig, war gerollt und einige Stellen sind abgebrochen, war gerollt. Und dann sah man auch, dass ein Loch hindurch gemacht worden war. Offensichtlich trug man das so zusammengerollt und mit einem Loch versehen, am Hals. Und das Interessante, wirklich Aufregende ist, dass dieser Silberstreifen den aaronitischen Segen enthält, von 4. Mose 6, 24 bis 26. 4. Mose 6, 24 bis 26, und dort steht: Jebarekha Adonai, Yishmerekha. Segne dich, Jahwe, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht und gebe dir Frieden. Nun, diesen Text ordnet die Urkundenhypothese der Quelle P zu. Typisch Priester, Priestersegen, Quelle P, Priesterschrift. Und die Priesterschrift entstand eben nach urkundenhypothetischem Dogma im 5. Jahrhundert. Und jetzt diese Ausgrabungen, diese Gräber, die stammen aus der vorexilischen Zeit. Das Grab stammt aus der Zeit, wie die Juden immer sagen, sie gliedern ihre Zeit ein nach der Periode des Beit HaRishon und nach der Beit HaSheni. Das erste Haus und das zweite Haus. Das erste Haus ist der Tempel Salomos vom 10. Jahrhundert bis ins 6. vorchristliche Jahrhundert und nachher Beit HaSheni. Das ist das Haus, das zur Zeit Esras entstand, also vom 5. Jahrhundert bis ins 1. Jahrhundert nach Christus. Und dieser Silberstreifen stammt aus der Zeit des Beit HaRishon, der Zeit des ersten Hauses vor dem Exil. Und so sehen wir, die Fakten widersprechen der Urkundenhypothese. Und wenn wir nur das bedenken, dieser Text, der muss so bekannt gewesen sein, den muss man so häufig gehört haben, dass man inzwischen eben solche wie Amulette macht, ob das eine gute Sitte sei oder nicht, das sei dahingestellt. Aber das zeugt davon, wie bekannt dieser Text war, den kannte man einfach. Und so hat man eben dann auch solche wie, also Rollen dann so wie ein Amulett um sich, um den Hals getragen. Und das ist sehr ein Hinweis darauf, dass dieser Text sehr viel älter noch ist und eben seit Generationen schon bekannt. Seit Mose die Mosebücher schrieb. Ja, hier findet sich auf der Tel-Dan-Stele eine Erwähnung des Beit David, Haus Davids. Nun, aus der Bibel kennen wir das, David, das Haus Davids. Und das ist in Altkananäisch Duktus geschrieben, aber es ist genau das gleiche Alphabet, einfach mit anderer Form, wie das hebräische Alphabet, das man heute benutzt. Und hier, das ist hervorgehoben, also das ist Bet, J, Tau, Bet und nachher Dalet, Wau, Dalet, Bet, David, Haus Davids. Und das ist die Joas-Inschrift, auf die gehen wir nicht näher rein. Da wird beschrieben vom König Joas, wie er den Tempel ausbesserte. Und hier, das ist eine interessante Sache. Der Siloa-Kanal. Das ist so ein Schnitt, der uns einen Eindruck davon geben soll, wie von außerhalb der Stadt, ihr seht, also östlich der Stadtmauer, von da fließt Wasser, dann so in einem geschlingerten Lauf, eine doppelte S-Kurve, in die Stadt hinein und mündet in den Teich Siloa. Und so nennt man diesen Kanal den Siloa-Kanal. Und den kennen wir, diesen Kanal, aus 2. Könige 20,20 und 2. Chroniker 32,20. 2. Könige 20,20, 2. Chroniker 32,20. Da steht, 2. Könige 20,20, und das Übrige der Geschichte Hiskias und alle seine Macht, und wie er den Teich und die Wasserleitung gemacht und das Wasser in die Stadt geleitet hat. Das Wasser in die Stadt, von außerhalb der Stadt in die Stadt geleitet hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chroniker der Könige von Juda? Und tatsächlich, 2. Chroniker 32,30, und er, Jehiskia, verstopfte den oberen Ausfluss der Wasser des Gihon, aha, das war die Gihon-Quelle, die ist auch bekannt, die verstopfte er, und leitete sie unter dem Boden. Noch eine genauere Angabe. Unter dem Boden, westwärts nach der Stadt Davids. Ja, und diese Worte, die umschreiben ein wahres Wunderwerk der Bergbau- und Ingenieurskunst. 1839 hat ein Amerikaner namens Robinson, E. Robinson, bei archäologischen Erkundungen diesen Kanal durchwartet. Also das Wasser fließt immer noch, der Kanal ist immer noch da, war durchgewartet. Er ist etwa anderthalb bis fünf Meter hoch, je nachdem, und ein halber Meter breit, etwas mehr. Ungefähr 50 Meter unter dem Erdboden, über 500, nämlich genau 553 Meter lang und ein Gefälle von nur 2 Metern. Und da muss man ja sehr präzise arbeiten, dass man nicht das Gefälle zu schnell absenkt und nachher das Wasser nicht dort ankommt, wo es hinkommen muss, aber dass immer Gefälle da ist, dass das Wasser auch fließt. Und die Sache ist die, dass dieser Kanal ja nicht geradlinig verläuft, dass man einen geraden Stich gemacht hat. Man weiß nicht warum. Vielleicht musste man dem Gestein irgendwie folgen, dass es irgendwo einfach kein Weiterkommen gab. Auf alle Fälle nicht geradlinig. Und es ist so, jetzt hat man im Jahr 1880, dort haben Kinder, die im Tunnel spielten, dort eine Inschrift gefunden. Und die hat man dann herausgebrochen, herausgeholt. Damals war Jerusalem, gehörte zum Osmanischen Reich und wurde deshalb nach Istanbul transportiert. Und man kann diese Inschrift im Archäologischen Museum, im Topkapi-Museum in Istanbul sich immer noch ansehen. Ich war mal dort, suchte sie in der orientalischen Abteilung nirgends. Ich war total enttäuscht. Da bin ich halt gedacht, na gut, jetzt bin ich schon hier in diesem Museum, schaue ich mir alles andere ein bisschen an. Und dann kam ich so klassisches Altertum, griechische Dinge und so. Und dann irgendwo in einer Ecke, ganz dunkel, eine Vitrine. Und was ist das? Der Siloa, die Inschrift des Siloa, vom Bau des Siloa-Kanals. Nun, ich kannte diese Inschrift eben aus Bildern, ich kannte sie vom Text her. Ich hatte als Hebräistikstudent den Text schon gelesen und übersetzt. Und das ist, darum wollte ich ihn ja sehen. Die Inschrift wollte ich selber sehen. Und der Text der Inschrift, also hier, das ist die Bauinschrift vom vollendeten Siloa-Kanal. Und oben, das ist die Originalschrift, jetzt natürlich hervorgehoben grafisch, dass man es besser sieht. Und unten ist in hebräischen, heute gebräuchlichen Lettern genau geschrieben. Und was da steht, ist Tam Hanikba, und dann eine Lücke, Wezeh Hayadubar Hanikba. Also es wurde vollendet, der Durchstoß. Und das ist die Sache mit dem Durchstoß, Nikba. Das ist, wenn man ein Loch schlägt, das ist eine Nikba. Ja, und jetzt lese ich mal den Text, wie der lautet. Hier, oder ihr könnt mitlesen, wie der lautet auf Deutsch. Die Sache mit dem Durchbruch war so. Während die Mineure ihre Picke schwangen, jeder auf sein Gegenüber zu. Aha, die haben von zwei Seiten sich vorgearbeitet. Und offensichtlich bestand große Eile. Und warum bestand große Eile? Weil der Assyrerkönig ins Reich Juda eingefallen war. Und wenn Gefahr droht, also dass eine Armee kommt, natürlich, Jerusalem hat hohe Mauern, ist gesichert, aber eine Sache braucht eine Stadt, sonst kann sie nicht lange aushalten. Und was ist das? Mehr als alles andere. Wasser. Nach 3 Tagen ist fertig, ist aus. Dann kannst du nicht mehr, wenn du nicht Wasser laufen, Wasser hast, das du brauchst. Und so hat er schnell handeln müssen. Und so haben sie von zwei Seiten gegeneinander gearbeitet, die Mineure. Jeder auf sein Gegenüber zu, und während noch 3 Ellen zu durchschlagen waren, hörte man die Stimme eines jeden, der seinem Gegenüber rief. Also die haben so die Klopflaute gehört und haben schon angefangen, einander zu rufen. Also hochdramatisch, denn es war ein Spalt im Felsen von Süden nach Norden, und am Tag des Durchbruchs schlugen die Mineure, jeder um sich seinem Gegenüber zu nähern, Picke gegen Picke. und es floss das Wasser vom Ausgangsort bis zum Teich, 1200 Ellen weit. Und 100 Ellen betrug die Höhe des Felsens über den Köpfen der Minöre. Das ist ja schon interessant. Also da steht so eine belanglos scheinende Nachricht, aber dann haben wir gedacht, ja gut, Wasserversorgung. Da in den Königsbüchern und in den Chroniken. Aber der Hesekiel hat das tatsächlich machen lassen. Und es ist ihm gelungen, es ist ihnen gelungen. Sie haben einander getroffen in der Mitte. Und wir wissen nicht, wie die das schafften. Und nicht geradlinig aufeinander, sondern so in einer doppelten S-Kurve und an sich getroffen. Und auch keiner zu hoch und keiner zu niedrig, sondern genau getroffen. Nun, Hiskia war ein Mann Gottes, ein Mann des Gebets. Sie schrien auch bei der Belagerung, die dann kam, schrien sie zum Herrn und der Herr beantwortete sie. Und ihr erinnert euch vielleicht noch vom Inhalt, vom Text, der die Belagerung Jerusalems beschreibt. Da kommt der Rab Schake, also das heißt eigentlich der große Eintränker, also hebräischer Rab, groß, Schake, Schaka trinken, der große Einschenker. Und er dachte, jetzt kann ich den wirklich mal einschenken, den Juden. Nein, nein, das ist der Titel des Mundschenks. Also Mundschenk war auch inzwischen nur noch ein Titel. Er hatte andere Aufgaben, war ein Berater des Königs. Und da kommt also der Rab Schake, kommt nach Jerusalem und da sitzen die Juden, die gucken über die Mauer, da sitzen sogar auf der Mauer. Und dann schickt man eine Gesandtschaft hinaus, um mit ihm zu reden, zu verhandeln. Und dann redet der Rab Schake jüdisch, weil eben die orientalischen Sprachen sind einander so ähnlich. Also wenn man assyrisch, babylonisch kann, kann man auch schnell jüdisch. Und dann hat er jüdisch geredet und dann sagen doch die Abgesandten der Stadt, rede nicht jüdisch. Red Aramäisch, wegen der Leute, die auf der Mauer sitzen. Und dann hat er erst recht ganz laut gerufen, jüdisch, dass alles auf der Mauer verstehen, dass sie bald ihren eigenen Harn trinken werden. Und Hiskia hatte den Bewohnern Jerusalems gesagt, einfach schweigen, nichts sagen. Und die saßen schweigend da und die hatten alle natürlich, wussten wir dieses Geheimnis, wir haben Wasser. Ja, Wasser. Ja, und dann wird beschrieben, wie Jesaja und Hiskia zum Herrn schreien und der Herr greift dann ein und ein Engel des Herrn schlägt dann unter den Assyrern Tausende und dann ziehen sie ab. Ja. Gut, also die ganze Geschichte, wir merken, es ist ein historisches Geschehen, das uns da in den Königsbüchern berichtet wird. Nichts Erfundenes. Ja, das ist eben Tell, eben das ist ein Hügel, ein Tell oder Arabisch Tell Ad-Duair. Tell Ad-Duair auf Arabisch. Und das ist das biblische, also es ist dann ein arabisches Dörfchen dort. Das ist das biblische Lachisch. Und warum ist Lachisch interessant? Man hat dort der amerikanische Archäologe Starkey. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er bei der Ausgrabung, man sieht eben ein Tell, da ist eine alte orientalische Stadt, die wollen wir kennenlernen, man hat gegraben und dann hat man dort Ostraka gefunden. Ein Ostrakon ist eine Tonscherbe. Und Tonscherben, das war die Schreibunterlage, auf dem man kurze Notizen schrieb. Nun wurde Lachisch und Aseka, ganz Juda, wurde vom vom babylonischen König Nebukadnezar überrannt. Zuerst das ganze Land Juda, eine Stadt nach der anderen, eroberte er. Und in diesem Krieg, den dann Juda führen musste gegen die Babylonier, also er versuchte, die Babylonier aufzuhalten, zurückzuschlagen, hatte man natürlich auch Meldegänger. Also die haben immer geschrieben, was los ist. Die Offiziere gaben ihnen Anweisungen, Anleitungen, sie schrieben das auf und nachher mussten sie damit ins Hauptquartier oder sogar nach Jerusalem gehen. Und da hat jemand auf Tonscherben hat er solche Dinge, Anweisungen aufgeschrieben. Der Offizier sagte ihm, er solle so und so und so, das soll er schreiben. Hat er das alles schnell geschrieben. Und man weiß auch, wie sie es schrieben. Man schrieb mit einem Kalamos. Kalamos, also das ist ein griechisches Wort. Das ist das Schreibrohr, das man vorne nur etwas zuspitzen musste. Und die hatten Tinte dabei und in Tinte getaucht. Und dann hat man so auf Tonscherben geschrieben. Und woher die Tonscherben? Das waren einfach zerschlagene Tonkrüge. Und wenn ein Tonkrug sehr groß ist, dann sind die nicht so gekrümmt, dann sind die fast flach. Kann man ganz gut drauf schreiben, so billig, sonst für nichts zu gerauchen. Und so hatten sie einfach einen Sack voll, die Schreiber, einen Sack voll Tonscherben dabei und schrieben dann schnell. Nun, das Interessante ist, dass wir eben diesen Frontbericht jetzt lesen können. Und das passt hinein, wir schlagen das auf, Jeremia Kapitel 34, Verse 6 und 7. Jeremia lebte ja zur Zeit der Bedrohung zuerst und nachher des Einmarsches der babylonischen Heere und sogar der Zeit, da die babylonischen Heere schon vor der Stadt Jerusalem lagen. Und hat da die ganze Zeit gepredigt, geweissagt und den Bewohnern der Stadt auch gesagt, wer sich ergibt, wer sich unter dieses Joch beugt, dieses Schwere, das Gott uns jetzt auferlegt, und sich ergibt und die Stadt verlässt, den wird Gott verschonen. Aber man hörte ja nicht auf Jeremia, man trotzte den Weisungen Gottes durch den Propheten und blieb halt in der Stadt. Und dann lesen wir in dem Zusammenhang Jeremia 34, Verse 6 und 7. Jeremia 34, Verse 6 und 7. Ja, lesen wir den Vers 1, da haben wir die Lage, die allgemeine. Das Wort, das von Seiten des Herrn an Jeremia erging, als Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer und alle Königreiche der Erde, die unter der Herrschaft seiner Hand waren, und alle Völker gegen Jerusalem und gegen alle seine Städte kämpften. Das ist also die Lage. Und dann heißt es Verse 6 und 7. Und Jeremia, der Prophet, redete zu Zedekia, dem König von Juda, alle diese Worte in Jerusalem, während das Heer des Königs von Babel gegen Jerusalem und gegen alle übrig gebliebenen Städte Judas kämpfte, gegen Lachisch und Aseka. Denn diese waren als feste Städte unter den Städten Judas übrig geblieben. Nur noch zwei Städte stehen im Land Juda und Jerusalem. Lachisch und Aseka. Und jetzt kommt diese Tonscherbe. Ich habe mich ziemlich ausführlich mit der befasst, als ich damals in Zürich mein Lizenziat machte, eine Lizenziatarbeit geschrieben. Und meine Lizenziatarbeit war über das Hebräische, das man damals sprach. Und dann habe ich natürlich Inschriften konsultiert und dann habe ich dann zum Abschluss alles, was ich herausgefunden habe, anhand der Lachischbriefe demonstriert. Meine These. Ja. Und diese, es ist ein Brief, und was wir hier haben, ist die Vorder- und Hinterseite der gleichen Tonscherbe. Ihr merkt, wenn sie so ist und wenn man sie so kippt, das ist hier einfach die Hinterseite, das ist die Vorderseite. Das ist Recto und das ist Verso, so sagt man. Also Vorderseite, Hinterseite, Recto, Verso. Ja. Und wenn wir das Ganze zusammennehmen, dann... Das ist jetzt die Rückseite und was dort steht, das ist dann besonders interessant. Aber wir lesen jetzt den ganzen Text, ist ja nicht viel. Also der Offizier sendet einen Wunsch und gibt gewisse Anordnungen bekannt, die er gegeben hat und Beobachtungen, die er macht. Lässt er den Schreiber aufschreiben. Möge Jahwe meinen Herrn, das ist ein übergeordneter Offizier, an diesem Tag noch gute Botschaft hören lassen. Ja, Jashmia, Jahme, et kayom shemaot tobot. Ja, so lautet es im Hebräischen. Also, möge Jahwe meinem Herrn an diesem Tag noch gute Botschaft hören lassen. Und nun, gemäß allem, was mein Herr geschrieben hat, hat dein Knecht getan. Also der Hauptmann hat dem Leutnant gewisse Dinge angewiesen zu tun. Der Leutnant hat es getan, hat dein Knecht getan. Ich habe auf die Schreibtafel geschrieben, was mein Herr mir aufgetragen hat. Also er selber, der Offizier, hat eine Schreibtafel. Die hat das geschrieben. Und dann, aber was er hier sagt, das diktierte dem Schreiber und der schreibt es auf eine Tonscherbe. Habe ich auf die Schreibtafel geschrieben, was mein Herr mir aufgetragen hat. Was die Sache mit Beit HaRafid angeht, dort ist niemand. Aha, Beit HaRafid, niemand mehr dort. Also die Stadt ist untergegangen. Was Semakjahu angeht, Semakjahu hat ihn genommen und in die Stadt, also Jerusalem, gebracht. Und was deinen Knecht angeht, ich werde erst morgen früh dorthin senden. Also erst morgen früh, dann wird eben der Schreiber oder der Bote mit diesem Brief zu ihm gehen, also nach Jerusalem. Und mein Herr soll wissen, wir halten Ausschau nach den Zeichen von Lachisch, nach der Anweisung, die mein Herr gegeben hat, denn das Zeichen von Aseka können wir nicht mehr sehen. Also das ist jetzt kurz nachdem Jeremia dort in Jerusalem zu Zedekia, König Zedekia, geredet hat, da standen Lachisch und Aseka noch. Inzwischen ist Aseka nicht mehr da, nur noch Lachisch. Und was sind das für Zeichen? Vielleicht Feuerzeichen, irgendwelche Zeichen, dass man von Ferne sehen kann. Das sind jetzt dann noch unsere Leute in der Stadt. Wir sehen die Zeichen von Aseka nicht mehr, die Zeichen von Lachisch sehen wir noch. Und dann ist auch Lachisch kurz danach eingenommen worden. Und der Mann, der diese Nachricht nach Jerusalem hätte bringen sollen, kam um und ist mit seinen Briefen oder mit diesem Brief ist er dann verschüttet worden. Und die lagen da bis zu den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Jetzt hat man sie hervorgeholt. Und das ist doch höchst bemerkenswert. Also genau so, wie es Jeremia sagt. Nur noch Lachisch und Aseka stehen noch. Und jetzt erfahren wir in diesem vierten Lachischbrief, es waren insgesamt 6, im vierten Lachischbrief steht das, Aseka steht nicht mehr, nur noch Lachisch. Und bald war auch Lachisch nicht mehr da. Das ist ein Tonsiegel von Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Woher weiß man das? Da steht der Name drauf. Ja. Steht drauf, also in Umschrift, Le Barakjahu, heißt das? Le Barakjahu, sind nur Konsonanten, Beneriyahu ha Sofer. Und was bedeutet das? Le Barakjahu, Beneriyahu ha Sofer. Diese Siegelklammer gehört, Klammer, dem Baruch, dem Sohn des Neria, dem Schreiber. Das war der Name. Und es war so, Baruch, der war Schreiber. Und wenn ein Schreiber den Auftrag bekam, ein Offizier, also ein Dokument herzustellen, eine Urkunde, Besitzurkunde, Erbschaftsurkunde, dann hat der Schreiber das alles schön geschrieben, so wie es lauten muss. Und nachher in zweifacher Ausführung. Und nachher wurde diese Rolle zusammengerollt und nachher wurde sie zugeschnürt. Und dann hat man ein Stück Lehm genommen und drauf gedrückt, sodass niemand das öffnen durfte. Es war versiegelt. Und dann hat der Schreiber dieses Stück Lehm mit seinem persönlichen Stempel versehen. Und so hatte Baruch, der Schreiber, hat seinen Stempel und hat dann diesen Stempel in den Lehm gedrückt. Dieses Stempel gehört Baruch ben Neriya Hassofer. Nun, Baruch musste ja und ist mit Jeremia, musste die Stadt Jerusalem verlassen. Und das hat er nicht gern getan. Kein Jude verlässt Jerusalem gerne. Und so musste er die Stadt Jerusalem verlassen und dann musste er auch seine geliebte Schreibstube verlassen. Mit den Schreibrohren und der Tinte und den Pergamenten und mit seinen Stempeln. Und Jerusalem wurde zerstört, durch die Babylonier zerstört, abgebrannt. Und da ist auch die schöne Schreibstube von Baruch ben Neriah, Hassopher, zerstört worden. Und im Brand Jerusalems wurde dieser Ton dann auch gebrannt. Und ganz hart, hart gebrannt. Im Jahr 1978 hat der israelische Archäologe Navi Avigad dieses Siegel gefunden. Und ich habe den Artikel dann gelesen, ich war ab 80 an der Uni Zürich, nach den Artikel gelesen, wo er das publik macht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Und dort beschreibt er, wie er nicht ohne Emotionen dieses Siegel in der Hand hielt und verstand, dieser Mann, das ist der Schreiber Baruch ben Neriah, der Schreiber Jeremias, der mit und bei Jeremia war. Und er empfindet natürlich als ein Jude einer unserer Väter. Tja. Er fand alles auf diesem Siegel, was die Identität Baruchs eindeutig ausweist. Barak Yahu, das ist die volle Form, kurz Baruch. Barak Yahu, kurz Baruch. Und das heißt, Jahwe segnet oder Segen Jahwes. Und Baruch ist kurz gesegnet. Dann Ben Neriahu, Sohn des, kurz Neriah. Nicht Neriahu, sondern Neriah. Hassopher, der Schreiber. Und wir haben ihn mehrere Male, wird ja Baruch erwähnt im Buch Jeremia, im Propheten Jeremia. Und an einer Stelle steht alles zusammen. Name des Baruch, Vatername, Berufsbezeichnung. Nämlich in Jeremia 36, Vers 32. Jeremia 36, Vers 32. Und Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, dem Sohn Neriahs, dem Schreiber. Und da steht genau das, was auf diesem Tonsiegel steht. Baruch ben Neriah Hassopher. Und so sehen wir auch, dass Namen, Begebenheiten, dass sie, so wie sie in der Bibel stehen, es ist tatsächlich so gewesen. Und ich sage wieder, nicht deshalb glaube ich, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil Gott dir und mir in seinem Reden begegnet ist. Wir sind von ihm überwältigt worden. Er hat uns durch sein Wort und seinen Geist überführt. Aber wir verwenden solche Indizien und Hinweise auch, um unseren Zeitgenossen zu sagen, es ist vernünftig, den Berichten, den historischen Berichten zu glauben. Und wenn die stimmen, dann ist es ja auch vernünftig zu glauben, dass sie nicht Träumer waren, wenn sie davon schrieben, auch Jeremia davon schrieb, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Ja, dann wird das ja wohl auch stimmen und nicht einfach alles aus den Fingern gesogen und erfunden.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.